Wir lieben Technik, die Ideen dahinter, die Innovationen, die Prozesse verändern.
Und die Ingenieurskunst, die aus Herausforderungen neue Möglichkeiten macht.
Faszinierende Technik entsteht nicht zufällig. Sie beginnt und wächst mit Neugier und wird durch außergewöhnliche Ingenieurskunst zur Lösung von morgen.
Doch wirklich Großes entsteht erst gemeinsam. Wir glauben an die Kraft des Miteinanders, an Vertrauen, Partnerschaft und eine Unternehmenskultur, in der Menschen gemeinsam erfolgreich sind. Als Familie, als Team und zusammen mit unseren Kunden und Partnern auf der ganzen Welt.
Fascinating Engineering.
As One.
Der Podcast.
In unserer zweiten Folge haben wir uns eine große Frage gestellt. Warum gibt's Hafer und Böcker eigentlich? Wir haben darüber gesprochen, dass Hafer und Böcker mehr ist als ein Unternehmen. Es ist Geschichte, es ist Verantwortung, es ist Technik. Aber es sind auch Menschen, die jeden Tag etwas schaffen, das Bestand hat. Heute gehen wir einen Schritt weiter. Wir schauen uns eine Geschichte an, die zeigt, wie weit diese Technik reichen kann. Aber bevor wir über Apollo, Raumfahrt und auch den Mond sprechen, möchten wir zuerst den Menschen kennenlernen, der die Geschichte gemeinsam mit uns einordnet. Herzlich willkommen zur dritten Folge Fascinating Engineering as One. Heute bei uns Niklas Hafer, Geschäftsführer der Hafer und Böcker Drahtweberei in Oelde. Niklas, schön, dass du da bist.
Ja, hallo. Schön, dass ich heute hier sein darf.
Bevor wir starten, würde ich sagen, sprechen wir ein wenig über dich. Was bedeutet Hafer und Böcker für dich, insbesondere auch die Drahtweberei? Und wie fühlt es sich an, wenn man sagt, Drahtgewebe von Hafer und Böcker war auf dem Mond?
Ja, Hafer und Böcker bedeutet eigentlich alles für mich in meinem Leben. Ich meine, wenn man in einem Familienunternehmen groß wird, ich vertrete ja die 5. Generation, ist das Thema Unternehmen allgegenwärtig. Ich bin hier direkt neben der Drahtweberei groß geworden. Da ist das Haus meiner Eltern, auch das Haus meiner Großeltern. Das heißt, wir waren schon immer sehr eng mit dem Unternehmen verbunden. Und das Thema war in meiner gesamten Kindheit präsent. Wir haben unsere Urlaube nach Dienstreisen meines Vaters geplant. Am Küchentisch wurde natürlich über die Firma gesprochen. Und ganz besonders toll war es am Wochenende, wenn mein Vater arbeiten musste. Dann bin ich heimlich mit dem Gabelstapler hier rumgefahren und mit den Fahrzeugen. Und hier habe ich Autofahren gelernt auf dem Hof.
Ach, cool.
Also als Nachbar von so einer Firma ist man natürlich sehr eng damit verbunden. Mhm. Und wir im Eigentümerstamm haben uns ja die operativen Aufgaben aufgeteilt. In der letzten Folge habt ihr ja mit Florian gesprochen. Florian und Fabian Feske kümmern sich ja bei uns um die Maschinenfabrik, mhm, und ich um die Drahtweberei. Und da mein Vater schon für die Drahtweberei verantwortlich war, war das natürlich immer so das omnipräsente Thema Drahtweberei und Drahtgewebe. Und das ist schon etwas ganz Besonderes, wenn man überlegt, das wird hier in Oelde produziert. Ein sehr unscheinbares Produkt, da gehen wir sicherlich gleich auch nochmal drauf ein. Aber ein Produkt, das überall in der Welt und überall in unserem Alltag Anwendung finden kann. Und das macht die Geschichte so faszinierend. Und wenn man dann noch erzählt, naja, nicht nur auf der Welt wird Hafer und Böcker benötigt, sondern auch im Weltall und bei der Raumfahrt, dann ist das natürlich nochmal eine andere Dimension, die zeigt, was hier im westfälischen Oelde alles so gemacht werden kann und was wir hier so entwickeln und produzieren, was dann eben nicht nur in die Welt hinausgeht, sondern darüber hinaus auch.
Absolut. Über die Geschichte mit der Raumfahrt sprechen wir auch gleich noch ausführlicher. Aber bevor wir auf den Mond schauen, bleiben wir erstmal kurz hier in Oelde. Du trägst heute Verantwortung für die Drahtweberei, du hast es gerade schon erzählt. Was macht für dich persönlich gute Geschäftsführung aus?
Gute Geschäftsführung wird sicherlich in erster Linie an den betriebswirtschaftlichen Zahlen gemessen. Ich glaube, am Ende einer Karriere, wenn man in Rente geht oder wenn man seine Aufgaben abgibt, dann möchte man darauf zurückschauen, was habe ich erreicht und wie haben sich Umsätze entwickelt, Marktanteile und wie haben sich Gewinne vor allen Dingen entwickelt. Und das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt von guter Geschäftsführung. Aber natürlich steht der Mensch immer im Mittelpunkt. Und bei uns, bei Hafer und Böcker, ist das ganz besonders. Seit 1887 weltweit unterwegs, seit 1897 in Oelde, alle geschäftsführenden Gesellschafter wohnen in Oelde. Das heißt, wir fühlen uns mit unseren Mitarbeitern sehr verbunden, aber natürlich auch mit der Stadt Oelde und der gesamten Region. Und ich denke, am Ende des Tages zählt sich eine gute Geschäftsführung darin aus, den gesunden Mittelweg zu finden zwischen betriebswirtschaftlichem Erfolg und einem guten Menschenverständnis, einer guten sozialen Ader, dass wir ein guter Arbeitgeber hier in einer ländlichen Region sind, wo auch die Welt und das Miteinander gar nicht anonym ist, so wie es vielleicht in Großstädten ist, wo man die Kollegen am Markt trifft oder abends in der Kneipe oder samstags auf dem Fußballplatz.
Mhm.
Und ich denke, die Balance, alle diese Aspekte in Einklang zu bekommen, das ist die große Herausforderung von guter Geschäftsführung.
Und du hast es jetzt gerade schon gesagt, Hafer und Böcker gibt es seit 1887. Was treibt dich persönlich stärker an, die Geschichte von Hafer und Böcker weiterzuschreiben oder neue Kapitel für die Zukunft zu eröffnen?
Ich denke, die neuen Kapitel sind das maßgebliche Ziel. Und die Historie ist eigentlich die Grundlage dessen, was wir bis heute erreicht haben, aber auch die Basis dessen, was wir neu schaffen wollen. Ich glaube, dieser Zwiespalt ist extrem wichtig. Wir dürfen uns nicht nur ausruhen und uns darauf berufen, was unsere Vorfahren erfolgreich geleistet haben. Die Welt ist wahnsinnig schnelllebig geworden. Wir müssen uns immer weiterentwickeln. Aber bei diesen Neuentwicklungen dürfen wir natürlich auch nicht vergessen, wo wir herkommen. Und zu sagen, wir machen jetzt alles anders oder wir machen alles neu, mag in manchen Bereichen gut und sinnvoll sein. Aber andererseits haben wir einen fast 140-jährigen Erfahrungsschatz. Und wenn wir da mal schauen, was hat uns eigentlich in der Vergangenheit erfolgreich gemacht, bin ich mir sicher, dass man viele dieser Punkte wieder anwenden kann, dass man sie erneuern kann. Manche Sachen sind aber auch nicht mehr zeitgemäß. Und die muss man weglassen und dann neue Sachen neu erfinden. Aber ich glaube, es ist so eine Balance aus Tradition bewahren und Neuem schaffen.
Mhm. Okay, danke dann erstmal für diese Einblicke. Dann würde ich sagen, dann kommen wir jetzt zum Thema Drahtgewebe. Wenn man über Drahtgewebe spricht, kommen vielen wahrscheinlich erstmal Gitter oder Siebe in den Sinn, wahrscheinlich auch so durch Haushaltsgegenstände. Mhm. Wann hast du selbst verstanden, dass Drahtgewebe viel mehr als das sein kann?
Dieser Punkt, wann habe ich das verstanden, dass es mehr ist, ist schwierig zu beantworten, weil es so ein schleichender Prozess ist. Also ich glaube, das Verständnis von Drahtgewebe wird sogar noch trivialer. Wenn wir in Oelde über den Marktplatz gehen, ich glaube, ganz viele denken an Maschendrahtzaun.
Mhm.
Die machen also so ein Produkt und im Großen und Ganzen, gut, ein Maschendrahtzaun ist geflochten, wir weben, aber im Großen und Ganzen ist es ja das, was wir tun. Wir verweben Drähte und auf den ersten Blick ist es das einfachste Produkt, das man sich vorstellen kann. Teilweise nur ein Material. Mhm. Der gleiche Draht wird in Kette und in Schuss verwebt. Und er wird zurechtgeschnitten und am Ende des Tages hat man ein Produkt. Wenn man dann aber mit offenen Augen durch den Alltag läuft und wenn man mitbekommt, wo sitzen unsere Kunden und wo findet Drahtgewebe Anwendung, dann geht es los, wenn man sich morgens die Hände wäscht. Der Perlator im Hahn kann aus Drahtgewebe sein. Wenn man sich dann überlegt, Mensch, das Frühstück, was hier am Tisch ist, Wasser muss aufbereitet werden, Zucker, Salz muss abgesiebt werden, dann stellt man schon relativ schnell fest, naja, irgendwo findet Gewebe immer eine Anwendung. Und am Anfang meiner beruflichen Laufbahn durfte ich 5 Jahre in Kanada arbeiten, bei der Firma Major, die auch zu der Hafer und Böcker Gruppe gehört. Die stellen so die größten und dicksten Gewebe aus größten und dicksten Drähten her bei uns in der Gruppe. Und das geht in Steinbrüche. Und wenn man dann natürlich überlegt, wo finden überall Steine Anwendung, dann weiß man relativ schnell, eigentlich überall. Sei es beim Hausbau, sei es beim Straßenbau, sei es bei Bahnschienen, dass es dort Schotter für die Gleise geben muss. Und dann merkt man relativ schnell, Drahtgewebe ist eigentlich überall in unserer Welt vorhanden. Man sieht es nur ganz häufig nicht.
Das zeigt ja auch, wie viel Know-how hinter einem Produkt steckt, das man auf den ersten Blick vielleicht für relativ simpel hält. Ne? Weil du gerade schon gesagt hast, das Perlator-Sieb oder der Perlator im Wasserhahn. Wenn man die Bandbreite an Lösungen bedenkt, würdest du sagen, der Begriff Drahtweberei wird dem noch gerecht?
Wir haben schon häufig Diskussionen geführt, ob wir uns weiterhin als Drahtweberei bezeichnen wollen oder nicht. Sind wir nicht vielmehr ein Hersteller von unterschiedlichsten Lösungen, die Draht als Basis haben? Oder sind wir nicht eigentlich eine Filtrationsfirma? Ich glaube schon, dass wir immer noch eine Berechtigung haben, uns Drahtweberei zu nennen. Wire Weaving Company im Englischen, Wire Mesh, ist ein Begriff, der bekannt ist. Ich glaube, nicht jeder Kunde weiß, dass er zwingend Drahtgewebe benötigt. Ich glaube, es gibt ganz viele, die sagen, ich möchte irgendetwas filtrieren, ich brauche da eine Lösung und Drahtgewebe ist eine von vielen. Den Begriff verschwinden zu lassen, halte ich aber auch für nicht richtig, weil am Ende des Tages ist das Drahtgewebe bei uns immer die Ausgangslage all dessen, was wir tun. Und manchmal ist es einfach nur das Gewebe, das wir verkaufen. Wir hatten aber auch schon Produkte, die wir gemeinsam mit Kunden entwickelt haben. Da war der Gewebeanteil an der fertigen Lösung um die 10%.
Ach, Wahnsinn.
Das heißt, das Gewebe war zwar ein wichtiges Kernelement dieses Produktes, aber es war Teil einer Baugruppe und unsere Expertise in Engineering, in der Produktion ging so weit, dass wir ganze Spritzgussbaugruppen hergestellt haben. Aber uns war immer wichtig, Gewebe muss Teil der Lösung sein. Mhm. Und deswegen glaube ich schon, dass der Begriff Drahtweberei noch seine Berechtigung hat.
Mhm, okay, dann kommen wir doch jetzt zu einem konkreten Beispiel. Drahtgewebe von Hafer und Böcker war im Weltall. Mhm. Was löst der Satz bei dir aus?
Ja, das ist eine wahnsinnige Geschichte, wenn man ehrlich ist. Ich glaube, das Weltall löst eine Faszination aus, die ist unbeschreiblich. Ja, wir hatten letzte Woche die Sonnenfinsternis hier in Deutschland. Das haben wir uns als Familie angeschaut. Und dann war nachts noch die Persiennacht mit den ganzen Sternschnuppen. Und der Blick zum Weltall geht eigentlich bei mir immer dann hoch, wenn es dunkel ist, wenn man in der Natur ist und wenn man sich dann die Sterne anschaut. Die Faszination für dieses Unendliche, auch, dass wir noch nicht auf alles Lösungen haben, dass man auch in die Vergangenheit schaut, wenn man sich Sterne anschaut, ist wahnsinnig beeindruckend. Aber ich finde auch die Technik, die wir Menschen im Weltall installiert haben, ist verrückt. Ja, ich kann mich noch erinnern im Studium, wenn man da, das ist 20 Jahre her bei mir, als wir da in den Himmel geschaut haben, da war man ganz stolz, wenn man nach einer gewissen Zeit einen Satelliten entdeckt hat.
Ach, Wahnsinn.
Heute schaue ich an den Himmel und innerhalb von 10 Sekunden entdecke ich einen Satelliten.
Mhm.
Und ganz besonders ist das, wenn die ISS vorbeifliegt. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Wir haben das ein, zweimal zufällig gesehen.
Mhm.
Es gibt auch Apps, da kann man sich das anzeigen lassen. Das ist wie ein wahnsinnig heller Stern, der ganz niedrig über den Horizont fliegt. Und wenn man das mal sieht, sieht eigentlich aus wie ein Flugzeug, das nicht blinkt oder wie ein heller Stern, der vorbeirast. Und wenn man sich dann überlegt, da sitzen 6 Menschen drin und wir haben das gebaut und das Ding fliegt da kontinuierlich um die Erde. Finde ich das total beeindruckend. Und wenn wir jetzt überlegen, Hafer und Böker war irgendwie Teil dieser Lösung, dann macht einen das natürlich auch stolz und zeigt nochmal so die Faszination für das Gewebe, wie vielseitig das einsetzbar und anwendbar ist.
Ja, das stimmt. Und wenn du gerade schon sagst, irgendwie Teil, wie war denn Drahtgewebe Teil?
Wenn ich ein bisschen ausholen darf, wir waren als Hafer und Böker schon sehr, sehr früh sehr international unterwegs. Also in den 1920er Jahren sind unsere Vorfahren schon mit dem Schiff in die USA gereist und haben dort Vertriebswege aufgemacht, haben sich immer weiterentwickelt, haben geschaut, wie entwickelt sich der Markt und haben versucht, vor allen Dingen sehr feines Gewebe auf dem amerikanischen Markt zu verkaufen. Und in den USA gab es damals einen großen Player im Bereich Drahtgewebe, das war die Firma W.S. Tyler, die heute Teil der Hafer und Böker Gruppe ist. Und mit denen hatten wir schon sehr früh ein Joint Venture, ein gemeinsames Unternehmen, die Firma Tylinta. Und über diese Firma haben wir als Hafer und Böker ultrafeines Gewebe in die USA exportiert und dort verkauft. Und in den 50er Jahren ist mein Großvater angesprochen worden, ob wir nicht ein feines Gewebe für die NASA entwickeln könnten. Damals ging es darum, eine Brennstoffzelle zu entwickeln, die in der Kapsel in dem Steuermodul der Mondlandefähre Anwendung findet. Dabei sollte es darum gehen, dass die Brennstoffzelle, ähnlich wie die Technik heute auch noch am Markt ist und funktioniert, aus Wasserstoff und Sauerstoff vor Ort Strom produzieren kann. Und dieser Strom wurde benötigt, um die Systeme am Laufen zu erhalten. Und gleichzeitig hatte man aus der Stromerzeugung noch Wasser als Abfallprodukt sozusagen, was genutzt werden konnte. Und diese Gase, Wasserstoff und Sauerstoff, müssen extrem rein sein. Und das unter allen möglichen Bedingungen. Wenn man sich jetzt überlegt, die Mondfahrt hat ja beispielsweise von den Hitze-Temperaturentwicklungen ganz große Unterschiede. Ja? Also da gibt es ein Temperaturspektrum, was abgebildet werden muss zwischen vielen, vielen Grad unter Null bis hoch zu sehr heißen Temperaturen. Und da war es halt wichtig, dass die Gase sehr rein sind und dafür haben wir eine Filtertresse entwickelt, die wir damals dann schon in den 50er Jahren an die NASA verkauft haben. Und wir können mit Stolz sagen, dass wir bei allen Apollo-Missionen dabei waren mit unserem Gewebe in dieser Brennstoffzelle Und da diese Mondlandefähren ja auf dem Mond geblieben sind, behaupten wir immer noch, unser Gewebe ist auch heute noch auf dem Mond.
Oh, schön. Also als du neulich dann in den Himmel geguckt hast, zur Sonnenfinsternis.
Habe ich gedacht, jetzt schien sich unser Gewebe vor die Sonne.
Genau, richtig. Das ist doch schön. Ja, cool finde ich das. In Folge 2 habe ich ja mit Florian Feske gesprochen. Warum gibt es Hafer und Böcker? Dann ist diese Geschichte doch eigentlich auch eine konkrete Antwort darauf, oder?
Ja, genau. Also Hafer und Böcker gibt es, weil wir oder unsere Vorfahren 1887 gesagt haben, es gibt so viel Bedarf für Drahtgewebe. Ich glaube, damit können wir eine Familie ernähren und damit können wir Kunden glücklich machen. Und über die Zeit hat sich das immer weiterentwickelt. Wir haben dann 1925 die Maschinenfabrik gegründet, 1930 die erste Siebmaschine gebaut. Und so haben wir uns jetzt über die Jahrzehnte weiterentwickelt. Aber ich glaube, die Hauptaufgabe ist immer noch die gleiche. Wie können wir unsere Kunden zufriedenstellen? Wie können wir neue Lösungen finden? Und wie können wir unsere Familien ernähren? Und ich glaube, diese Apollo-Geschichte ist ein gutes Beispiel dafür, dass ein sehr unscheinbares Produkt, also am Ende des Tages weiß außerhalb von Haber und Böker bis jetzt, das wird sich nach dem Podcast ja ändern, sicherlich die wenigsten, dass wir auf dem Mond waren und dass dafür Drahtgewebe notwendig war. Nur, ohne Drahtgewebe wäre es eben auch nicht möglich gewesen. Ja? Wir haben nicht die Rakete gebaut, gar keine Frage, aber wir waren Teil dieser Lösung, ganz unscheinbar und ganz leise im Hintergrund. Aber Failure is not an option, sagt ja die NASA, hätte auch nur ein kleinstes Teil nicht funktioniert. Dann hätte die ganze Mission scheitern können. Und ich denke, das ist auch immer heute noch unser Ansinnen. Also unser Produkt mag manchmal simpel aussehen, was aber ein Engineering und Qualitätskontrolle, Qualitätssicherung dahinter ist. Und dass wir als einer der wenigen Drahtgewebehersteller eine absolute Chargenrückverfolgung haben und jedes Gewebe kontrollieren und teilweise Millionen Stückzahlen ohne Fehler herstellen können. Das ist einmalig und das ist, glaube ich, der Grund, warum es Hafer und Böcker auch heute noch gibt.
Mhm. Und wir haben auch sogar was hier, was wir uns angucken können, oder?
Genau, also jeder, der damals die Apollo-Projekte, die Apollo-Mission und die NASA-Mission beliefert hat, hat auch die offiziellen Apollo-Badges bekommen. Da gibt es zu jeder Apollo-Mission ein Mission-Statement und ein eigenes Badge, was dann die Astronauten auf ihrer Uniform hatten und was Teil der Rakete war. Und wir als Lieferant haben all diese Badges bekommen und stellen die ganz, ganz stolz hier bei uns im Hause aus.
Das kann ich gut verstehen. Das ist auch wirklich beeindruckend, wie ich finde. Und du hattest ja auch eben gesagt, es ist ultra feines Gewebe. Hast du da irgendwie ein Beispiel für uns?
Ja, das kann ich mal kurz zeigen. Also seit vielen Jahren haben wir diese Visitenkarte, die wir gerne verteilen. Und diese Visitenkarte nennt sich Take a Million. Und bei der Apollo-Mission, um das einmal so zu vergleichen, haben wir ein Gewebe hergestellt, das 540 Mesh hatte. Das ist im Bereich Drahtgewebe eine übliche Kennzahl. 540 Mesh benötigt, dass wir auf einem Zoll, also auf 2,54 Zentimetern, 540 Maschen, 540 Öffnungen haben. Hier das Stück als Vergleich, wir nennen es Take a Million, hat 500 Mesh, also eine sehr ähnliche Spezifikation. Und dieses kleine Stück Drahtgewebe hat 1 Million Maschen, 1 Million Öffnungen. Und Drahtgewebe wird ähnlich hergestellt, wie man das Weben aus dem Textilbereich beispielsweise kennt. Nur beim Textilbereich möchte man, dass die Fäden so eng wie möglich aneinander gewoben werden, damit man eine Fläche erzielt. Wir möchten in der Regel präzise Öffnungen erzielen. Und unsere Aufgabe ist es hier, diese 1 Million Maschen so herzustellen, dass jede Masche genauso groß ist wie ihre Nachbarmasche. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Know-how bei uns im Unternehmen. Und ich glaube, dieses Beispiel zeigt ganz gut, wie fein das Gewebe war. Wenn man das gegen das Licht hält, kann man durchschauen. Aber ansonsten, auch wenn man es fühlt, wirkt es mehr wie eine plane Fläche und kann sich gar nicht vorstellen, dass hier überhaupt Öffnungen drin sind.
Ich wollte gerade sagen, also von hier aus dieser Entfernung sieht das nicht wie ein Gewebe aus. Es sieht einfach nur wie eine Fläche aus.
Genau.
Ja,
genau.
Das ist echt beeindruckend. Ich habe außerdem gehört, dass damals ein Auszubildender oder jemand im Bewerbungsgespräch geäußert hat, er möchte bei einem Unternehmen arbeiten, das schon mal auf dem Mond war. Ich glaube, so war die Geschichte.
Ja, genau.
Ist das jetzt Flurfunk oder ist das wirklich passiert?
Ja, das ist wirklich passiert. Also unser Gewebe war dann mit den Apollo-Missionen auf dem Mond Und das haben wir natürlich auch marketingtechnisch aufbereitet. Man findet die Information sonst auf der Internetseite. Und ich glaube, ein junger potenzieller Bewerber hat sich gut informiert über uns und hat gesagt, Mensch, das ist doch irgendwie eine coole Sache, dass man hier wirklich Raketenwissenschaften fast betreiben kann und das in Oelde in der ländlichen Region. Und ich glaube, das zeigt auch so ein bisschen die DNA unseres Unternehmens in der Region verwurzelt, in der Welt und außerhalb der Welt, im Weltall sogar zu Hause.
Ja, das stimmt. Und Raumfahrt ist da vielleicht auch das stärkste Beispiel oder mit eins der stärksten Beispiele für den Satz, Fehler sind keine Option. Du hattest das eben schon gesagt. Die Anforderungen sind total hoch für den Weltraum. Was bedeutet der Anspruch denn generell für Hafer und Böcker?
Ja, am Standort Deutschland kann man nur durch Qualität bestehen. Also, dass wir in den Ring ziehen und sagen, wir wollen der günstigste Hersteller weltweit sein, das wird nicht funktionieren. Also, Failure is not an option. Qualität ist das oberste Prinzip, was bei uns auf der Fahne steht. Und ich denke, dass wir da sehr, sehr gut sind. Wir haben gute Lösungen. Qualitätskontrolle ist bei uns ein etablierter Prozess innerhalb der Produktion. Und ich glaube, das Beispiel Weltall zeigt, unser Produkt ist sehr unscheinbar und sieht auf den ersten Blick sehr simpel aus. Im einfachsten Fall ein Draht, eine Legierung, ein Drahtdurchmesser und der wird verwoben. Ein Material. Aber am Ende sind die Aufgaben und die Herausforderungen doch deutlich komplexer. Also allein die Vielzahl an Einflussfaktoren für ein Gewebe. Das ist die Legierung, das ist der Drahtdurchmesser, das sind Kette, das sind Schuss, das sind die Webarten, die Bindungen. Wie stellen wir die Maschinen ein? Da gibt es so viele Möglichkeiten, um ein gutes Produkt herzustellen, aber auch um schlechte Qualität zu liefern. Wir sind absolut überzeugt, Qualität ist das absolute A und O. Failure is not an option. Der Spruch der NASA passt auch auf die Drahtweberei. Und so können wir bis heute am Markt bestehen, indem wir sagen, wenn ihr bei Hafer und Böker euer Produkt kauft, können wir Fehlerfreiheit garantieren. Wir können es dokumentieren. Wir haben KI-basierte Qualitätskontrollen beispielsweise und können auch immer wieder auf die Daten zurückgreifen und die unseren Kunden zur Verfügung stellen.
Mhm. Ja, und jetzt hatte ich es gerade schon gesagt, Raumfahrt ist natürlich ein total beeindruckendes Beispiel. Aber die meisten Menschen begegnen Drahtgewebe auch häufig, ohne überhaupt zu wissen, dass in der Lösung oder in der Komponente oder dem Produkt, was sie gerade benutzen, irgendwie Drahtgewebe beteiligt war oder vielleicht sogar verbaut ist. Wenn wir jetzt für jemanden, der nicht aus der Technik kommt, das herunterbrechen wollen, für welche Industrie wird Drahtgewebe eingesetzt? Welche Industrien brauchen alle Drahtgewebe?
Also ich würde vielleicht mit den Anwendungen anfangen und so die bekanntesten sind Filtrieren und Separieren. Also da geht es darum, entweder unterschiedlich große Körner voneinander zu trennen. Ich nenne das so das Prinzip Sandkasten, ja, das, was man als Kind schon im Sandkasten gemacht hat, oder beim Filtrieren Fest- und Flüssigstoffe voneinander zu teilen. Und wenn wir dann natürlich weitergehen, kann man sich vorstellen, in allen möglichen Industrieprozessen finden unsere Gewebe dann Anwendungen. Also wenn wir davon reden, in der Chemie oder in der Pharmabranche gewisse Pulver aufzubereiten, wenn es um Lebensmittel geht, kann Hafer und Böker Anwendung finden. Wir sind in der Wasseraufbereitung tätig, wir sind im Klärwasser tätig. Bei der Herstellung von Gasen findet Hafer und Böker Anwendung. Also Filtrieren, Separieren ist sicherlich der größte Bereich. Und dann gibt es noch Randbereiche wie Architektur beispielsweise. Wir sehen hier im Hintergrund gerade einen Architekturauftrag, der hergestellt wird, also wo das Gewebe entweder optische, designmäßige Funktion hat oder beispielsweise schützende Funktion, wo es darum geht, dass man beispielsweise in einem Parkhaus eine licht- und luftdurchlässige Fassade hat, die aber gleichzeitig einen Absturzschutz bietet. Also die Anwendungen sind wahnsinnig vielseitig. Und wir können auch, glaube ich, ein heutiges Zukunftsthema, ein heutiges Trendthema gut auch nochmal mit der Raumfahrt verbinden. Denn ich hatte ja eben erzählt, Hafer und Böker hat Gewebe hergestellt, um die Gase für die Brennstoffzelle besonders reinzuhalten. Und bei der Brennstoffzelle geht es ja darum, aus Wasserstoff und Sauerstoff Strom zu erzeugen. Wenn wir uns heute die Wasserstoffindustrie anschauen, was ja auch Teil unserer nachhaltigen Wirtschaft werden soll, dann kann da auch Drahtgewebe natürlich wieder in der Reinhaltung der Gase Anwendung finden, aber auch in der Anwendung der, also in der Reinhaltung des Wassers beispielsweise, aber auch direkt bei der Elektrolyse, wenn es darum geht, die Materialien gleichmäßig zu verteilen und so einen gleichmäßigen Prozess zu haben. Also die Technik aus dem Weltall findet eigentlich heute auch wieder Anwendung, nur in einem viel größeren Maßstab. Und auch da kann Haver und Wöker helfen. Also wir sind wirklich von der Öl- und Gasindustrie über die Wasseraufbereitung, Lebensmittel, Straßenbau, Infrastruktur, Luftfahrt, Raumfahrt, so vielseitig unterwegs, dass man sich eine Welt ohne Haver und Böker und ohne Drahtgewebe eigentlich nicht vorstellen kann.
Ja, wenn man das alles so hört, versteht man, glaube ich, auch langsam, warum wir den Podcast Fascinating Engineering as One genannt haben, weil es eben genau das gut benennt. Da komme ich jetzt dann auch zu meiner Frage, die ich jedem Gast stelle. Was ist an Drahtgewebe für dich persönlich faszinierendes Engineering?
Das faszinierende Engineering ist, dass wir ein scheinbar simples Produkt so herstellen können, gemeinsam mit dem Kunden, dass wir Lösungen entwickeln und herstellen, die man sich so gar nicht vorstellen konnte. Also wenn Sie hier eine Geweberolle sehen, das sieht so simpel aus. Das sind, wie ich schon sagte, zwei Drähte, die irgendwie miteinander verwebt werden. Was man daraus alles machen kann und wie vielseitig die Möglichkeiten sind, das fasziniert mich jeden Tag. Also Filtration und Absiebung, das kann man sich vorstellen, wenn man in die Elektronikindustrie geht, wo wir für Konsumgüter Produkte hergestellt haben. Das ist so vielseitig einsetzbar. Und was ich ganz besonders finde, ist, wir haben gute Lösungen für den Markt, aber die richtig guten Lösungen entwickeln wir eigentlich mit dem Markt gemeinsam. Kunden kommen zu uns und sagen, ich habe hier so ein Gewebe aus China, das funktioniert nicht, könnt ihr uns helfen? Und wir finden Lösungen, die am Ende des Tages gar nichts mehr mit der einfachen Lösung am Anfang zu tun hatten, die aber einen so hohen Nutzen und Mehrwert für den Kunden generieren, dass auch der Kunde nachher sagt, Mensch, das mit Haver und Böker, das war wirklich eine faszinierende Zusammenarbeit.
Das ist schön und das ist eigentlich auch schon ja dann die Aussage des zweiten Teils unseres Podcast-Titels, S1. Wenn man es jetzt nochmal auf die Mondmission bezieht, die ist ja auch keine Einzelleistung. Also das ist ja auch eine Teamleistung und die entsteht wahrscheinlich auch durch zigtausende Beiträge, die da von unterschiedlichsten Seiten geleistet wurden. Das ist doch eigentlich auch ein gutes Bild für S1, oder?
Absolut. Also mit S1 meinen wir das Gemeinsame und das Gemeinsame in vielerlei Hinsicht. Das Gemeinsame mit unseren Mitarbeitern, ja, mit jahrzehntelanger Historie und Erfahrung, das Gemeinsame mit den Kunden, aber auch mit der Region, mit unseren Lieferanten. Also genauso wie wir eng mit unseren Kunden zusammenarbeiten, müssen wir auch eng mit unseren Lieferanten zusammenarbeiten, weil viele Drahtspezifikationen spezifisch für gewisse Kundenaufträge hergestellt werden. Also das S1 ist für uns auch gerade als Familienunternehmen mit 140-jähriger Historie extrem bedeutend. Wir sitzen hier nicht irgendwo isoliert von der Welt. Wir sind eng verknüpft mit der Region, eng verknüpft mit unseren Stakeholdern und vor allen Dingen mit unseren Mitarbeitern, die auch aus der Region kommen, bei denen über Generationen vom Großvater über die Mutter dann noch die Tochter hier arbeiten. Und das, finde ich, macht es ganz besonders.
Mhm. Okay, ich würde sagen, wir nähern uns auch langsam dem Ende der Folge. Ich hatte das bei Florian Feske in der letzten Woche auch schon gemacht. Ich möchte dich jetzt auch bitten, ein paar Gedanken kurz auf den Punkt zu bringen. Erstens, der Satz, wir waren auf dem Mond, bedeutet für Haver und Böker?
Dass es für uns keine Grenzen gibt.
Oh, das ist schön. Zweitens, Drahtgewebe ist faszinierend, weil?
Es unglaublich vielseitig ist. Und ein wahrer Hidden Champion. Man sieht dem Produkt nicht an, was alles dahinter steckt.
Und drittens, Fascinating Engineering S1 bedeutet in dieser Geschichte?
Das ist die perfekte Zusammenfassung all dessen, was wir erzählt haben. Also, die Raumfahrt oder unsere Anwendung, wahnsinnig faszinierend. Engineering, wir haben nicht nur ein Gewebe verkauft, sondern wir haben es entwickelt, damals speziell für den Kunden. Wir entwickeln heute gemeinsam mit den Kunden. Und S1 natürlich als Einheit zusammen mit unseren Kunden, mit unseren Lieferanten, mit unseren Mitarbeitern. Also Fascinating Engineering S1 ist eigentlich in der ganzen Apollo-Geschichte ideal zusammengefasst.
Alles klar. Niklas, ich danke dir für das Gespräch. Heute ging es um eine Geschichte, die fast unglaublich klingt. Drahtgewebe und die Verbindung zur Raumfahrt. Aber wenn man genauer hinschaut, dann passt das eigentlich ziemlich gut. Denn es geht um Präzision und es geht um Verantwortung. Und um Menschen, die technische Lösungen entwickeln, auf die man sich verlassen können muss. Es geht um ein Produkt, das oft im Hintergrund tätig ist und trotzdem entscheidend sein kann. In Folge 2 haben wir uns gefragt, warum gibt es Hafer und Böcker eigentlich? Heute, finde ich, haben wir eine weitere Antwort auf die Frage bekommen, weil Hafer und Böcker seit Generationen Technik möglich macht, die Bestand hat. Von Oelde in die Welt und sogar auch in den Weltraum. Das war die dritte Folge von Fascinating Engineering as One. Vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen und vielen Dank dir.
Ja, vielen Dank.